OPA ist eine psychologische Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, sowie auch deren Angehörige, also Freunde, Familie, Bekannte und auch Zeuginnen solcher Gewalttaten. Und die Beratungsstelle bietet also psychologische Unterstützung im Allgemeinen und im Besonderen eben sogenannte Traumafachberatung an. Das bedeutet, dass wir den Hauptbetroffenen kurz- und mittelfristige psychologische Nachsorge anbieten, also zum Beispiel akut traumatisierten Menschen eine Stabilisierung oder Stabilisierungsmöglichkeiten oder auch mitunter Hilfe bei Entscheidungsfindungen. Außerdem bieten wir auch Vermittlung in die Regelversorgung an, natürlich immer dann, wenn wir das Gefühl haben, die kurz- und mittelfristige Nachsorge ist nicht ausreichend. Und ja, in einigen Fällen ist auch die psychologische Diagnostik und gegebenenfalls auch Dokumentation in Form von Stellungnahmen hilfreich für Betroffene.
Ja, das sehen wir ja auch insbesondere bei Geflüchteten oder bei der Frage, welche Folgen und welche Entschädigungsleistungen dann Betroffene eben haben können. Welche Folgen seht ihr denn, kann rassistische, antisemitische und rechte Gewalt für die Angegriffenen haben? Was seht ihr besonders oft bei euch in der Praxis?
In der Regel zeigen unsere Klienten so klassische Trauma, so folgende Symptome. Dazu zählen so Grübeln, Schuldgefühle, dass sie dann einfach so ständig in diesen so Gedanken, so halt Kreisen, so halt stehen, dass sie das also nicht schaffen, so sich abzulenken, sich so halt zu konzentrieren, so halt den Schulunterricht oder so auf Arbeit oder bei diversen so halt Aufgaben, dass sie dann Schlafstörungen so haben, dass sie dann auch Reizbarkeit zeigen, aggressiv werden, einfach so ihre Emotionen so nicht gut steuern können. Sie haben so sogenannte Flashbacks, so Wiedererlebnisse, so halt von dieser traumaassoziierte so Erfahrungen oder Erlebnisse, Albträume, Intrusionen, Angstzustände. Sie sind andauernd so ängstlich und zeigen Vermeidungsverhalten auch. Sie fühlen sich dann fremd sozusagen. Das ist, sie haben so ihre Persönlichkeit auch so, kann dadurch so halt sich ändern. Sozialer Rückzug ist auch so eine sehr häufige so Symptom, so halt genau bei Opfer so rechter Gewalt oder traumatisierten Menschen. Nicht jeder, natürlich nicht jeder Klient, Klientin so zeigt genau die gleichen Symptome oder alle so Symptome, aber sie sind ganz grob so genannt, so die klassische sozusagen so Trauma-Folgesymptome. So.
Seht ihr eigentlich in eurer Beratungspraxis einen Unterschied in den Auswirkungen, wenn Menschen von rassistisch oder antisemitisch motivierter Polizeigewalt betroffen sind und zwischen Menschen, die beispielsweise von rassistisch oder antisemitisch motivierten Gelegenheitstäterinnen angegriffen werden?
Den Unterschied kann man allerdings eher als qualitativ bezeichnen. Das bedeutet, wir stellen tatsächlich fest, dass die Klientinnen, die von rassistischer, rechter oder antisemitischer Polizeigewalt betroffen sind, Unterschiede in der Art und Weise ihrer Ängste oder Traumafolgethemen auch zeigen. Bei der Polizei ist es ja so, dass sie für verschiedene betroffenen Gruppen als Regierungsinstitution angesehen wird. Also sowohl von Menschen, die vielleicht noch neu in Deutschland sind, als auch von Menschen, die hier sozialisiert sind, ist die Polizei für die meisten doch eine Regierungsinstitution und von der wird eben auch gerechtigkeitsschaffendes Handeln erwartet. Von der Polizei wird erwartet, dass sie eben auch hilft, wenn sie hinzugezogen wird. Und wenn sich dann eben Polizeibeamtinnen rassistisch oder rechtes Verhalten zeigen, dann entspricht das eben nicht den Erwartungen und es ist keine Norm, dass die Polizei sich so verhält. Und dann sind natürlich auch die psychischen Folgen ganz besonders, indem die Klientinnen dann zum Beispiel sagen, also wenn die Polizei mich so behandelt, wenn die Polizei mich rassistisch behandelt oder eben angreift, dann habe ich das überhaupt nicht erwartet. Und dann stellt sich auch die Frage, wer kann mir denn überhaupt im Notfall noch helfen? Also dann ist dann vor allem das, was mein Kollege Damodouya eben auch bei den Traumafolgesymptomen angedeutet hat, dieses erschütterte Weltbild, ganz schön, also das Weltbild ist ganz schön ins Wanken geraten dann, weil es eben die Erwartung daran, wie sich eben auch so eine Regierungsinstitution wie die Polizei verhalten sollte, weil das in Frage gestellt wird. Und auf einmal stellen die Klientinnen fest, die Polizei kommt eben nicht immer, um mir zu helfen, sondern um mir zu schaden. Das müsste dann erstmal noch auf psychologischer Ebene verarbeitet und auch irgendwann integriert werden. Aber das ist natürlich ganz schwer, weil das natürlich einfach die Erfahrung entgegengesetzt der gesellschaftlichen Aufgabe und auch der gesellschaftlichen kollektiven Erwartung an die Polizei steht. Und deswegen ist das schon was in dem Sinne anderes oder Besonderes, wenn die Polizei rechte, rassistische oder antisemitische Gewalt ausübt. Und die Hilflosigkeit ist dann natürlich sehr groß, gerade in den Situationen, wo dann eben diese Gewalt erlebt wird, in diesen traumatischen Situationen. Und da wissen wir auch wiederum, dass die erlebte Hilflosigkeit in der traumatischen Situation auch ein wichtiger Risikofaktor darstellt, in dem Sinne, wie dann auch die Traumafolgesymptome weiterhin verlaufen. Also je hilfloser man sich in der Situation fühlt, desto schwieriger, kann man sagen, ist es auch dann, die Folgen davon zu verarbeiten, die psychologischen Folgen.
Als Ergänzung noch dazu, und das ist auch die Tatsache, dass die Polizei sozusagen eine große Präsenz hat so in der Stadt. Das ist immer, dass die Polizei sehr sichtbar ist so im Alltag, und das führt dazu, dass die Betroffenen so halt immer wieder so halt dadurch getriggert werden, so halt, dass sie da diese traumatischen so halt Erlebnisse und Erinnerungen immer so wieder aufgerufen werden. Immer wenn so die Polizei gesehen werden oder wenn man Polizeiautos sieht, das ist dann ein bedeutender Kontrast zu rechter Gewalt von Zivilisten oder anderen Bürgern so halt ausgeübt wird.
Ein letzter Punkt vielleicht auch noch, was auch noch eine Besonderheit darstellt in der Konstellation, wenn Polizeibeamtinnen, Täterinnen sind oder werden, ist, dass natürlich in den Situationen vielen Betroffenen auch irgendwie klar ist, auf rechtlicher Ebene habe ich da vielleicht wenig Chance, Gerechtigkeit zu erlangen oder überhaupt auch eine Entschuldigung zu erwirken, eine Entschuldigung zu hören von den Täterinnen. Und das wiederum ist aber auch etwas, wäre etwas ganz Wichtiges natürlich, wenn es um Gewalttaten und Traumatisierung geht, was natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben kann, wie eben auch der Verlauf der psychischen Genesung ist.
Ja, und daran schließt sich auch die Frage an, nicht nur ist die Polizei sehr präsent, sondern momentan gibt es auch viel mediale Berichterstattung über rassistische und rechte Polizeigewalt, was ja auch für mehr Aufmerksamkeit vielleicht sorgt. Aber wie ist das denn aus eurer Sicht für die direkt Betroffenen und vielleicht auch für potenziell Betroffene? Hat das Auswirkungen, dass darüber gerade so viel medial berichterstattet wird?
Das hat verschiedene Auswirkungen. Also wenn wir jetzt vielleicht bei den direkt Betroffenen bleiben, dann spielen die Medien eine sehr, sehr große Rolle. Das wird wahrscheinlich auch oftmals unterschätzt. Viele rassistische Gewalttaten sind ja auch politische Gewalttaten. Und die werden natürlich oft auch in den Medien diskutiert, kommentiert. Und da ist es natürlich so, was mein Kollege eben auch schon gesagt hatte, dass das zum einen einfach die Hauptbetroffenen, um die es da vielleicht auch geht, immer wieder daran erinnert, ne, wenn sie dann in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio von der Tat hören, in der sie Hauptbetroffene darstellen. Das kann also auch wieder als Trigger fungieren, gerade bei denen, die eben noch mitten im Prozess sind, die vielleicht sogar noch akut traumatisiert sind, hat das dann zur Folge, dass sie gar nicht in den Verarbeitungsprozess kommen können und sich immer wieder mit der Situation konfrontiert sehen, daran erinnert zu werden, immer wieder getriggert werden. Und das, was ja normalerweise auch viele Betroffene, viele traumatisierte Menschen tun, um sich, um ihre Psyche zu schützen, ist ja in die Vermeidung gehen. Und das ist auch eine ganz normale Reaktion der Psyche, in die Vermeidung zu gehen und sich eben nicht die ganze Zeit daran zu erinnern, sondern das auch mal ruhen zu lassen. Und das wird natürlich durch eine konstante, teils auch vielleicht aggressive, breite Medienberichterstattung erschwert für die Betroffenen, ne? Wenn dann das Thema überall präsent ist und vielleicht sogar spekuliert wird über Details, die noch überhaupt nicht klar sind.
Vor allem so Kinder, Jugendlichen, das kann sehr traumatisierend sein, wenn sie dann solche Medienerstattungen so oder Medienberichte so halt lesen oder gucken im Fernseher, vor allem mit Bildern und so, wenn das irgendwie sehr bildhaft beschrieben wird, das kann sehr retraumatisierend sein, dass sie dann auch so weiter in der Hilflosigkeit, in der Verzweiflung so verfallen. Das habe ich dann von einer Mutter mitbekommen, dass sie dann auch gesagt, dass das Kind mit diesem ganzen George Floyd-Berichte so das mitbekommen hat. Das Kind ist 10 Jahre alt und das hat dann hat er das sowas gesagt wie, Mama, ich habe Angst, dass es mir auch so passiert. Weil ich, ja, das Kind hat auch so eine also rassistische Gewalt erlebt, körperliche Gewalt erlebt. Und das hat eben dann diesen Effekt gehabt, dass er dann auch dadurch, ja, dass er einfach so ängstlich geworden hat und so halt Angst um seine eigene Sicherheit gemacht bekommen hat.
Wir haben das auch tatsächlich in unserer Beratungsarbeit klar vor Augen geführt bekommen, wie viele Betroffene, die eben in der Vergangenheit bereits rechte, rassistische oder antisemitische Gewalt erlebt haben, getriggert worden sind, ängstlich geworden sind, sich dann auch wieder schlecht gefühlt haben, also wieder eine Verschlimmerung ihrer psychischen Symptome vermerkt haben. Und was mir auch noch wichtig ist, hier zu erwähnen, ist, dass gerade bei den Hauptbetroffenen stellt dann auch natürlich die mediale Berichterstattung insofern eine Gefahr dar, als dass dritte Personen natürlich auch anfangen können, die Tat oder auch die Betroffenheit zu kommentieren und mitunter zum Beispiel auch in Frage stellen, wie schlimm in Anführungszeichen das Ganze war oder ob sich das alles wirklich so zugetragen hat. Man nennt das dann auch sekundäre Viktimisierung, denn was dann bei den Hauptbetroffenen passiert ist, dass sie sich oft selber in Frage stellen und sich schuldig fühlen. Und so fühlen sich viele Hauptbetroffene sowieso. Und eine solche sekundäre Viktimisierung kann dann eben dazu beitragen. Und das müsste auf jeden Fall besser kontrolliert werden, dass eben zum Beispiel dann nicht irgendwie Spekulationen angeheizt werden, die dann dazu führen, dass öffentlich über die Hauptbetroffenen spekuliert wird und die vielleicht auch in Frage oder ihr Erlebtes, ihre traumatische Erfahrung in Frage gestellt wird. Denn das hat tatsächlich direkte negative Auswirkungen auf deren Psyche.
Und vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch nochmal über den nicht abreißenden rechten Terror in Deutschland sprechen, über das antisemitische und rassistische Attentat von Halle, den rassistischen Anschlag von Hanau, aber auch die rechtsterroristische Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Haben diese Ereignisse Auswirkungen auf die direkt Betroffenen rassistischer Gewalt und auf die angegriffenen oder vielleicht auch mitgemeinten Communities?
Ja, das ist auch vielfältig. Ich möchte auch nochmal, wie eben mein Kollege der Modia, vielleicht ein Beispiel, ein anonymisiertes Beispiel bringen aus unserer Beratungsarbeit, das es vielleicht ganz deutlich macht. Wir hatten dann, ich glaube, wenige Wochen nur nach dem Attentat in Hanau eine geflüchtete Familie in der Beratung, also tatsächlich eben mit Kind dabei, die uns eben ganz klassischerweise von Angriffen berichtet haben, von körperlichen Angriffen auf Frau und Kind vor allen Dingen und das dann auch in direktem Bezug gesetzt haben zu den Geschehnissen in Hanau als der Endpunkt sozusagen, ne? Dass damit müssen wir rechnen, dass auch sowas hier passieren kann. Und das hat die Angst in diesem Moment natürlich auch verstärkt. Und das haben sie auch so sprachlich auch direkt in Zusammenhang gebracht, dass man auch damit rechnen müsse, dass das auch so wie in Hanau vielleicht passiert. Und dass sie natürlich ganz schnell wegziehen wollten von dem Ort, wo das passiert ist. Und ja, also man kann also auf jeden Fall sagen, dass das für einige Betroffene einfach die Ängste noch verstärkt hat. Und die Fantasien natürlich auch angeregt hat, wo das Ganze dann eben auch oder wie schlimm das Ganze noch werden kann, wenn es vielleicht auch erstmal nur bei einem körperlichen Angriff war.
Genau, das kann ich nur unterstreichen. Das ist dann wirklich die Verstärkung so halt der Ängste und auch so die Hilflosigkeit, weil wenn sowas, solche Attentäter so halt stattfinden können, vor allem die Betroffene, geflüchtete Betroffene, sie sind natürlich Krieg und so halt schwer Gewalt entkommen und kommen sie nach Deutschland und sehen, dass es sowas Ähnliches, so ein Attentat stattfinden könnte. Und das ist dann ja versteckt dann wieder so Angst und nimmt das Sicherheitsgefühl so halt weg. Und das ist dann immer wieder versteckt, auch so für die, die hier deutsch so sozialisiert sind. Das ist dann immer wieder diese Ängste, diese Gedanke so, dass auf einer gewissen Ebene könnte uns immer noch passieren, auch so im Jahr so 2020 oder 2019, besteht immer noch diese Gefahr.
Das führt vielleicht jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu weit oder wir haben nicht genug Zeit, um das vielleicht genauer auszulegen. Aber was wir auch beobachtet haben, war, dass tatsächlich eben vor allen Dingen traumatisierte Menschen, die eben noch mitten im Heilungsprozess sind, man kann sagen, keine feste Grenze haben, wenn es auch um das Leid von anderen geht. Und wenn dann die traumatisierten Menschen, die eben auch schon rechte, rassistische, antisemitische Gewalt erlebt haben, von einem Attentat wie in Halle, Hanau oder auch Berlin-Neukölln hören, dann betrifft sie das natürlich nochmal um ein Vielfaches, weil sie einfach sich auch nicht mehr gut abgrenzen können vielleicht von dem Leid von anderen, die sozusagen auch zur Community dazugezählt werden. Also sowohl die Angst eben auf der einen Seite, dass es einen auch treffen kann, aber auch der Schmerz darüber, dass es auch andere aus der eigenen Gruppe wieder getroffen hat, und zwar tödlich, ist das, was die Psyche dann angreift.
Aus eurer Beratungserfahrung, was wünschen sich die Betroffenen von ihren Angehörigen, aber auch von ihren Freundinnen und Menschen, die eine solidarische Praxis verwirklichen wollen? Wir haben ja in dem Gespräch mit Ferhat Korçak schon gehört, wie wichtig auch kleinste Zeichen der Solidarität sind, um die direkt Betroffenen zu unterstützen. Was ist euer Eindruck? Und vielleicht könnt ihr es auch wirklich noch mal differenzieren, eben nach Familie und den Menschen, die unmittelbar mit den Angegriffenen auch zusammenleben, für sie mit Sorge tragen und uns allen, die wir ja nach einer solidarischen Praxis streben und suchen.
In erster Linie, so von Freunden und Familienangehörigen, erwarten die Betroffenen so, vor allem Verständnis ihrer Erfahrungen, ihrer Schmerzen, ihre Erlebnisse und vor allem Geduld. Weil das ist meistens so, dass viele Betroffene fragen sich, vor allem wenn das zum Beispiel so halt in einer Konstellation so wie ein Mann oder eine Frau, also eine gemischtes so halt Paar sozusagen, wo eine Person so vielleicht POC ist und eine andere Person so eine weiße Person ist. Das ist, dazu kommt, dass der Betroffene oder die Betroffene so das Gefühl hat, dass es ihm oder ihr nicht geglaubt wird. Das ist, dass keiner, so halt keiner ihm glaubt oder ihr glaubt. Was am wichtigsten ist, ist das ernst zu nehmen und das wirklich die Schmerzen, diese Leid so zu schätzen, anzuerkennen und nicht sagen, ach, ist es vielleicht doch nicht so schlimm, das ist vielleicht, ach, doch nicht so, na, wie du das so wahrgenommen hast. Das wirklich, das ernst zu nehmen, zu scherzen und zu unterstützen und einfach auch akzeptieren, es darf auch dieser Mensch dort auch schlecht gehen. So natürlich diese Person versuchen zu unterstützen, Betroffene so zu unterstützen, im Sinne so halt von auch so professionelle so oder beraterische so Hilfe auszusuchen, gucken, wo, welche Beratungsstelle sind da zuständig, wer kann ich dann dazu holen. Wenn eben der Betroffene, die Betroffene nicht in der Lage ist, das selbst aufzuarbeiten, weil das ist oft das so, dass viele können das auch alleine mit ausreichender so Familienunterstützung oder einem guten Freundeskreis oder sozial so Umfeld. Aber eben so, es gibt aber Betroffene, die das alleine nicht hinkriegen. Sie brauchen so psychologische, beraterische Unterstützung.
Ja, das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Also weder das Geschehene bagatellisieren, noch dramatisieren, das habe ich zumindest auch von vielen Hauptbetroffenen mitbekommen, dass das auch oft als störend empfunden wird und eben nicht als solidarisch, wenn das, was der Hauptbetroffene erlebt hat, dann dramatisiert oder als vielleicht auch ja falsch irgendwie auch dargestellt wird, als schlimmer oder einfach als nicht so, wie es erlebt worden ist. Das kann auf jeden Fall auch eher befremdlich wirken. Und was mein Kollege auch gesagt hat, natürlich geht es den Hauptbetroffenen häufig schlecht. Und es erfordert sicherlich auch Stärke als Angehörige, das zu akzeptieren und vielleicht auch mitzutragen. Aber das wäre tatsächlich das Beste, was man tun kann, ernst zu nehmen und bereit zu sein, wenn die hauptbetroffene Person in Aktion treten möchte, an die Öffentlichkeit treten möchte beispielsweise. Aber sicherlich auch nicht zu früh für den Betroffenen, vielleicht auch aus Hilflosigkeit in Aktionismus verfallen, sondern immer in Abstimmung. Und ich denke, die einfachste Methode, mit der man das vielleicht machen kann, wenn man sich unsicher ist, ist das jetzt die richtige solidarische Geste, ist vielleicht einfach auch mit dem Hauptbetroffenen in Kontakt treten und ganz direkt fragen, möchtest du das jetzt? Wäre es eine gute Idee, wenn wir vielleicht an die Öffentlichkeit treten und aber auch bei jeder Aktion vielleicht auch die Vor- und Nachteile mit besprechen und einfach nachfragen, was gewünscht ist. Und ich denke, was aber auch am allerwichtigsten ist, ist das zu wissen, dass, weil es wurde eben nochmal aufgegliedert in Familie und dann eben vielleicht weiter außenstehende Angehörige oder bekannte, interessierte Menschen, dass natürlich die Personen, die am nächsten sozusagen emotional der hauptbetroffenen Person nahestehen, dass tatsächlich diejenigen sind, die am besten Solidarität zeigen können und dass es auch am wichtigsten ist, dass die Solidarität zeigen. Und es ist sicherlich gut, wenn da noch andere drumherum stehen und dann auch bereit sind, aber am meisten Effekt, sage ich mal, hat das jetzt tatsächlich auch, wenn die Personen Solidarität zeigen, die der hauptbetroffenen Person am nächsten stehen.